Kamala Harris. Der Wahrheit verpflichtet. Meine Geschichte, die Autobiografie. Gelesen von Michelle Winter und Arvid Schalle.
Kamala Harris? Wer?
Please raise your right hand and repeat after me. I, Kamala Davy Harris, do solemnly swear.
I, Kamala Davy Harris, do solemnly swear.
That I will support and defend the Constitution of the United States.
That I will support and defend the Constitution of the United States.
Against all enemies, foreign and domestic.
Against all enemies, foreign and domestic.
That I will bear true faith.
Als Joe Biden am 11. August 2020 verkündete, mit eben jener Kamala Harris an seiner Seite ins Rennen um die US-Präsidentschaft zu gehen, waren in Europa viele verwundert. Biden kannte man ja schon als Vizepräsident von Barack Obama. Aber Harris? Doch im Januar 2021 hat sie es tatsächlich geschafft. Kamala Harris wurde Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten. Als erste Frau in diesem Amt, als erste Afroamerikanerin und als erster Mensch mit indischen Wurzeln. Höchste Zeit also, sie näher kennenzulernen. Kamala Harris wurde 1964 in Oakland geboren und ist seit 2014 mit dem Juristen Douglas Emhoff verheiratet. Ihre Autobiografie, Der Wahrheit verpflichtet, veröffentlichte Harris schon 2019, im Jahr vor der US-Wahl. Trotzdem lassen sich daraus so manche Rückschlüsse auf ihr Programm als Vizepräsidentin ziehen. Aber bevor wir dazu kommen, begeben wir uns erstmal ins Kalifornien der 60er Jahre.
Blink Nummer 1. Vom sonnigen Süden ins eiskalte Ausland.
Herzlich willkommen im intellektuellen Hippie-Paradies. Das Haus von Kamala Harris' Eltern roch Ende der 60er intensiv nach indischen Gewürzen und es war voller Bücher und Schallplatten. Wenn ihr Vater nicht gerade Jazz von John Coltrane auflegte, trällerte meistens ihre Mutter vor sich hin. Sie hatte in Indien Preise für ihre Singstimme gewonnen und liebte Soul und Gospel im Stile von Aretha Franklin. Es waren sonnige und unbeschwerte Tage für Kamala Harris und ihre kleine Schwester Maya. Kamalas Eltern Donald und Shamala hatten sich in einer Studierendenvereinigung an der University of California in Berkeley kennengelernt. Beide setzten sich für Bürgerrechte ein und gingen regelmäßig zu Protestmärschen. Der Jamaikaner Donald und die Inderin Shamala heirateten jung. Vielleicht zu jung. Als Kamala gerade einmal 7 Jahre alt war, trennten sich ihre Eltern. Sie hatten sich einfach auseinandergelebt. Ihr Vater Donald, ein Wirtschaftswissenschaftler, zog nach Wisconsin, wo er eine Stelle an einer Universität antrat. Auch Kamalas Mutter Shamala startete eine wissenschaftliche Karriere. Sie beschäftigte sich mit der Erforschung von Brustkrebs. Einige Jahre später, als Kamala 12 war, bekam ihre Mutter ein hervorragendes Jobangebot von der McGill-Universität in Montreal. Für Shamala war das ein toller Karriereschritt. Für Kamala eine Katastrophe. Sie sollte ihre sonnige, geliebte Heimatstadt Berkeley verlassen und gegen das eiskalte Montreal austauschen? Im Februar? Mitten im Schuljahr? Doch das Schlimmste war, an ihrer neuen Schule wurde ausschließlich Französisch gesprochen. Kamala erinnert sich, dass sie bei ihrer Ankunft nur ein einziges Wort in dieser merkwürdigen Sprache konnte. Quoi? Also, was? In den ersten Tagen an ihrer neuen Schule klang sie wie eine verwirrte Ente. Quoi? 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 Der Start ins neue Leben war für Kamala also alles andere als einfach. Doch nach und nach gewöhnte sie sich an den neuen Alltag und fand neue Freunde. Sie war eine gute Schülerin und begann sich schon bald zu überlegen, welchen Beruf sie ergreifen wollte. Die Helden ihrer Teenagerzeit waren vor allem Anwälte. Thurgood Marshall zum Beispiel, der erste afroamerikanische Richter am obersten Gerichtshof. Oder Constance Baker Motley, die unter anderem Martin Luther King vertreten hatte. Beide waren Ikonen der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Kamala war fasziniert davon, wie unerschrocken ihre Helden für Gerechtigkeit kämpften. Und sie fragte sich, kann ich so werden wie sie? Ja, ich kann. Ihre Mutter hatte ihr schließlich vorgemacht, wie man als dunkelhäutige Frau erfolgreich Karriere macht. Der nächste Schritt war deshalb klar. Ab an die Uni.
Blink Nummer 2. Unbeirrbar.
Schon am ersten Tag an der Uni merkte Kamala Harris, sie war im Himmel gelandet. Die Studierenden an ihrer Uni hatten fast alle eine dunkle Hautfarbe, aber abgesehen davon hätten sie nicht unterschiedlicher sein können. Es gab Menschen aus Akademikerfamilien, aus Arbeiterfamilien, Leute aus der Stadt und vom Land, Menschen aus Afrika und aus der Karibik. Sie alle bekamen am ersten Tag die gleiche Botschaft zu hören. Sie lautete, frei nach Nina Simone, Young, Gifted and Black. Das war kein Zufall, denn Kamala Harris hatte sich für eine sogenannte Historically Black University entschieden. Dank ihrer guten Noten konnte sie sich ihre Universität aussuchen. Doch anstatt an eine prestigeträchtige Elite-Uni zu gehen, entschloss sich Kamala Harris, die Howard University in Washington D.C. zu besuchen. Sie war seit ihrer Gründung im Jahr 1876 offen für Frauen und für Menschen aller Hautfarben. Kamala fühlte sich in dieser Umgebung wie ein Fisch im Wasser. Schon bald war sie Mitglied in einer Studentenverbindung, nahm am Debattierclub teil und wurde Vorsitzende einer Gruppe, die sich mit Wirtschaftsfragen beschäftigte. An den Wochenenden marschierte sie mit ihren Kommilitonen durch Washington D.C., um gegen das Apartheidsregime in Südafrika zu demonstrieren. Als Kamala 1986 ihren Abschluss machte, hatte sie beschlossen, Staatsanwältin zu werden. Ihre Familie war von dieser Entscheidung nicht gerade begeistert. Sie hatte einfach zu häufig die Erfahrung gemacht, dass Gerichte nicht der Gerechtigkeit dienten, sondern der Unterdrückung von Minderheiten. Doch Kamala setzte sich gegen ihre Familie durch, und zwar indem sie einen der Lieblingssprüche ihrer Mutter gegen sie selbst verwendete. Lass dir nicht sagen, wer du bist, sag du ihnen, wer du bist. Kamala hatte es sich in den Kopf gesetzt. Sie würde antreten, um das Rechtssystem wieder zu einem Ort der Gerechtigkeit zu machen. Sie wusste, mit ausreichend Fleiß und Gerissenheit war das möglich. Schließlich hatten Staatsanwälte zum Beispiel mit Hilfe des Gesetzes den Ku Klux Klan im Süden der USA verboten. Und 1961 hatte der Generalstaatsanwalt Robert Kennedy Courage bewiesen, als er die Bürgerrechtsaktivisten der Freedom Riders, die sich dauernden Anfeindungen ausgesetzt sahen, von Bundesjustizbeamten schützen ließ. Diese Beispiele schenkten Kamala die Überzeugung, dass es durchaus möglich war, die Welt zu verändern.
Blink Nummer 3. Die Einsätze sind hoch.
Kamala Harris ließ sich nicht aufhalten. Sie kehrte zurück nach Kalifornien und schrieb sich an der Law School der University of California ein. Ihr Ziel war es, Staatsanwältin zu werden. Deshalb machte sie 1988 im letzten Jahr ihres Studiums ein Praktikum im Büro des Bezirksstaatsanwaltes von Alameda County in Kalifornien. Dort erlebte sie zum ersten Mal hautnah das Justizsystem und hatte ein Erlebnis, das ihre Karriere entscheidend beeinflussen sollte. Es war Freitagnachmittag und die meisten Angestellten am Gericht freuten sich schon auf ihr Wochenende. Die Eingangstür öffnete sich und einige Polizeibeamte ließen eine Gruppe von Menschen herein, die bei einer Durchsuchung im Zusammenhang mit Rauschgifthandel festgenommen worden waren. Sie würden das Wochenende in Untersuchungshaft verbringen. Eine Frau in der Gruppe behauptete verzweifelt, sie sei nur zufällig am gleichen Ort gewesen und hätte die anderen noch nie gesehen. Leider war der Richter gerade schon aufgebrochen. Business as usual am Gericht. Doch dann warf Kamala einen Blick in die persönliche Akte der jungen Frau. Und sie erkannte, wenn der Richter jetzt Feierabend macht, wird die Frau das Wochenende im Gefängnis verbringen müssen. Ihre Kinder wären dann vermutlich allein zu Hause. Und wenn diese dann die Nachbarn um Hilfe bitten, ist das Jugendamt nicht mehr fern. Und die Frau verliert ihre Kinder. Und das nur, weil sie zur falschen Zeit am falschen Ort war und der Richter schon Feierabend hat. Sie zögerte nicht und flehte den Gerichtsdiener an, den Richter noch einmal für 5 Minuten zurückzuholen. Mit Erfolg. Er kam tatsächlich zurück, hörte sich an, was Kamala und die Angeklagte zu sagen hatten und traf seine Entscheidung. Die Frau konnte nach Hause gehen. In diesem Augenblick wurde Kamala bewusst, welche Kraft das Rechtssystem hatte, aber auch wie gefährlich es war. Es hatte die Macht, innerhalb von Sekunden das Leben eines Menschen zu verändern. Und manchmal entschieden darüber nicht einmal die Gesetze, sondern so abwegige Details wie die Uhrzeit und der Wochentag. Die Einsätze in diesem Spiel waren riesig und die Spielregeln manchmal alles andere als fair. selbst wenn es streng nach dem Gesetz verlief. Carmela war baff und gleichzeitig wurde ihr bewusst, was für eine Art von Staatsanwältin sie werden wollte. Eine, die alle Hebel in Bewegung setzt, um Gerechtigkeit zu schaffen.
Blink Nummer 4. Carmela Harris im Namen des Volkes.
An einem Tag im Jahr 1989 war von der taffen Staatsanwältin nicht viel zu sehen. Eher das Gegenteil. Carmela Harris schloss sich in einer Verhandlungspause in der Toilette ein und heulte wie ein Schlosshund. Für die Gerechtigkeit zu kämpfen klingt nach einer tollen Aufgabe, aber die Uni hatte sie leider nicht darauf vorbereitet, wie hart und herzzerreißend dieser Job war. Es hatte damit angefangen, dass sie beim Staatsexamen durchgefallen war. Sie hatte sich vorher schon einen Job als stellvertretende Bezirksstaatsanwältin am Gericht von Alameda County gesichert, aber ohne Staatsexamen wurde daraus natürlich nichts. Trotzdem hatte ihr zukünftiger Chef Verständnis und ließ sie als Verwaltungsangestellte arbeiten. Das war sehr großzügig von ihm. Allerdings nagte es gewaltig an Carmela, dass ihre ehemaligen Kommilitonen, die das Staatsexamen bestanden hatten, jetzt ihre Vorgesetzten waren. Und jetzt kam auch noch diese Verhandlung dazu, die ihr die Tränen in die Augen trieb. Was war passiert? Ein 6-jähriges Mädchen war von ihrem 16 Jahre alten Bruder sexuell belästigt worden. Doch das Mädchen wollte einfach nicht aussagen. Und wer hätte ihr verdenken können, dass sie nicht vor einer Gruppe einschüchternder Erwachsener ihre furchtbaren Erlebnisse schildern wollte? Doch andererseits bedeutete das, dass der Bruder ungestraft davonkam. Ihre Machtlosigkeit in Situationen wie dieser trieb Carmela regelmäßig zur Verzweiflung. Und doch wurde es irgendwann leichter. Nach einem Jahr bestand sie ihr Staatsexamen im zweiten Anlauf. Noch heute erinnert sie sich mit Stolz an den Moment, in dem sie als Gerichtsbeamte eingeschworen wurde und auch an ihre erste Verhandlung als stellvertretende Staatsanwältin. In diese Verfahren stellen sich Staatsanwälte dem Gericht mit folgenden Worten vor. Carmela Harris, im Namen des Volkes. Dieser kurze Satz hat ihr bei allen zukünftigen Verhandlungen Kraft gegeben. Denn der Satz erinnert daran, dass ein Verbrechen nicht nur gegen das Opfer gerichtet ist, sondern gegen alle Menschen. Und es ist die Aufgabe von Staatsanwälten wie Carmela Harris, die Bevölkerung vor solchen Verbrechen zu schützen.
Blink Nummer 5. Der Fisch stinkt vom Kopf.
Die Bezirksstaatsanwaltschaft von San Francisco war legendär. Leider nicht für ihre weisen Urteile, sondern dafür, wie heruntergekommen sie war. Das baufällige Gebäude lag in einem schäbigen Industriegebiet, in den Gängen tropfte es aus den Rohren und man fand selten einen Aufzug, der funktionierte. Zwei Anwälte mussten sich einen Computer teilen und über das unverständliche Ablagesystem für die Akten waren alle möglichen Gerüchte im Umlauf. Zum Beispiel, dass die Akten nach einer Verhandlung einfach weggeworfen wurden, weil sie im Zweifelsfall sowieso niemand wiederfinden würde. Und das war also Carmela Harris' neuer Arbeitsplatz, an den sie 1998 nach 9 Jahren am Gericht in Alameda County wechselte. Das Gericht war eine Katastrophe, aber ihr Job war besser als der vorherige. Sie hatte jetzt ihre eigene Abteilung und ein Team von Staatsanwälten, das ihr unterstellt war. Bald schon stellte sie fest, dass es nicht nur in Bezug auf das Gebäude und die Archive Probleme gab. Die ganze Arbeitsatmosphäre war katastrophal, was noch durch ungerechtfertigte Kündigungen von Angestellten verschlimmert wurde. Eine weitere Herausforderung war die miserable Beziehung des Gerichts zur Polizei. Die Polizei nämlich beschwerte sich darüber, dass am Gericht zu wenig Angeklagte verurteilt würden. Die Staatsanwälte hingegen waren unmotiviert, weil die Polizisten so viele Ladendiebe und Geschwindigkeitssünder anschleppten und die echten Verbrecher einfach laufen ließen. Der Verdacht von Schmiergeldern lag auf der Hand. Carmela Harris tat, was sie tun konnte, um die Situation am Gericht von San Francisco zu verbessern. Vor allem, als sie die Abteilung für Kinder- und Familienangelegenheiten übernahm, gelangen ihr auch einige Durchbrüche. Wie schon zuvor engagierte sie sich vor allem für Gruppen, die häufig benachteiligt werden. So setzte sie zum Beispiel die Einrichtung von sicheren Wohnungen für minderjährige Prostituierte durch, die die Mädchen dabei unterstützte, wieder auf den richtigen Weg zu finden. Trotzdem, die Zustände waren einfach zu schlimm, als dass sie eine einzelne Staatsanwältin allein in den Griff bekommen könnte. Hier musste von ganz oben durchgegriffen werden. Und da außer ihr offensichtlich niemand vorhatte, diesen Sumpf trocken zu legen, kandidierte Kamala Harris 2003 für das Amt der Bezirksstaatsanwältin von San Francisco. Ihre Chancen standen nicht schlecht, denn ihre Abteilung war die einzige, die in diesem Bezirk noch halbwegs gut in Schuss war.
Blink Nummer 6. Hilfe statt Haft.
Bezirksstaatsanwälte werden in den USA von der Bevölkerung gewählt. Und das bedeutete für Kamala Harris Wahlkampf. Als sie beschloss, sich zu bewerben, kannten gerade mal 6% der Kalifornier ihren Namen. Sie tourte also durch das Land, hielt Reden, sammelte Spenden ein und schüttelte zahllose Hände. Mit Erfolg. 2004 wurde sie tatsächlich gewählt. Eine dunkelhäutige Frau auf dem Posten der Bezirksstaatsanwältin war damals eine Sensation. Noch über 10 Jahre später, 2015, waren 95% der Staatsanwälte in den USA weiß und 79% männlich. Kamala Harris war jetzt an einer der Schnittstellen von Justiz und Politik angekommen. Sie hatte Macht, sie konnte Dinge verändern. Aber was? Eines der drängendsten Probleme war die Situation in den Gefängnissen. Die USA haben im Vergleich zu ihrer Gesamtbevölkerung den höchsten Anteil an Strafgefangenen. Die häufig privat geführten Gefängnisse sind völlig überfüllt. Ein Großteil der Gefangenen wurde im Rahmen des Kriegs gegen die Drogen verurteilt. Vor allem Mitglieder von marginalisierten Gruppen wurden lange Zeit auch bei kleinen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz zu drakonischen Strafen verurteilt, um ein Exempel zu statuieren. Wo konnte Harris ansetzen, um die Situation zu verbessern? Eine Inspiration war ihre Freundin Latifah. Die war in einem Armenviertel aufgewachsen und wurde als Teenager mal beim Klauen erwischt. Im Jahr 2003, kurz bevor Kamala Bezirksanwältin wurde, gewann Latifah den prestigeträchtigen MacArthur Genius Grant für ihre soziale Arbeit als Community-Organisatorin. Kamala fragte sich, was wäre passiert, wenn Latifah damals nicht beim Klauen, sondern mit einem Tütchen Gras erwischt worden wäre? Vermutlich wäre sie im Gefängnis gelandet und ihr Leben hätte eine andere Wendung genommen. Also startete Kamala das Programm Back on Track. Dort werden Menschen aufgenommen, die zum ersten Mal bei einem Vergehen erwischt werden, das keinen gewalttätigen Charakter hat. Die Teilnehmer kommen nicht vor Gericht, sondern werden direkt in ein Bootcamp geschickt, in dem sie alle möglichen Fortbildungen absolvieren können. Sie lernen dort zum Beispiel, wie sie ihre Finanzen in den Griff bekommen können oder welche Lösungsstrategien es für familiäre Konflikte gibt. Das Programm war ein Erfolg. 2 Jahre nach dem Start wurden nur 10% der Back-on-Track-Teilnehmer noch einmal straffällig. Im Vergleich zu 50% derjenigen, die für die gleichen Vergehen vor Gericht verurteilt worden waren. Und das Beste, die Teilnahme an Back-on-Track kostete pro Person gerade einmal 5.000 US-Dollar. 8-mal weniger als 1 Jahr Gefängnis.
Blink Nummer 7. In die Höhle des Löwen.
Der 3. Januar 2017 war ein bedeutsamer Tag für Kamala Harris. Der scheidende Vizepräsident Joe Biden vereidigte sie als Senatorin für den US-Senat in Washington, D.C. Sie hatte es geschafft. Sie war im Zentrum der Macht angekommen und konnte sich landesweit für die Rechte von benachteiligten Gruppen einsetzen. Trotzdem konnte sich Kamala an diesem Tag nicht freuen. Sie war zwar in den Senat gewählt worden, aber gleichzeitig hatten die Republikaner die Mehrheit erhalten. Und noch schlimmer, Donald Trump war zum Präsidenten der USA gewählt worden. Er stand für alles, wogegen Kamala Harris ihr ganzes Leben lang gekämpft hatte. Sie begab sich also geradewegs in die Höhle des Löwen. Wie war es überhaupt dazu gekommen, dass sie im Senat landete? Um das zu erklären, müssen wir einen Blick in das politische System der USA werfen. Kamala Harris' erste Amtszeit als Bezirksstaatsanwältin war erfolgreich verlaufen. Sie wurde 2007 wiedergewählt, und zwar einstimmig. Das lag daran, dass es keine Gegenkandidaten gab, weder bei den Demokraten noch bei den Republikanern. Anders als in Deutschland gehören Bezirksstaatsanwälte in den USA einer Partei an. Sie bekleiden also ein politisches Amt. Seit sie diese Rolle innehatte, hatte Kamala Harris also die Schwelle von der Beamtin zur Politikerin bereits überschritten. Ab 2011 war sie sogar Generalstaatsanwältin von Kalifornien. Der nächste Schritt war logisch: eine Kandidatur für den Senat. 2015 war es soweit. Die kalifornische Senatorin Barbara Boxer kündigte an, dass sie nach 24 Jahren im Senat nicht mehr kandidieren würde. Kamala Harris stürzte sich also in den nächsten Wahlkampf und sie gewann wieder. Als Senatorin profilierte Kamala sich schon bald als erbitterte Gegnerin von Trumps Einwanderungspolitik. Sie war überzeugt, dass sein Vorgehen nicht nur grausam war, sondern auch vollkommen kontraproduktiv. Trump hatte zum Beispiel beschlossen, alle Menschen, die sich ohne gültige Papiere in den USA aufhielten, abzuschieben. Für republikanische Ohren mag das nach gerechter Strenge geklungen haben, aber Kamala wurde nicht müde, darauf hinzuweisen, was diese Maßnahme wirklich bedeutete. Nämlich, dass sich Millionen von Familien von der Gesellschaft zurückzogen. Sie trauten sich nicht mehr, ihre Kinder zur Schule zu schicken, gingen nicht mehr zum Arzt und zeigten es nicht mehr an, wenn sie Zeuge von Verbrechen wurden. Und das war noch längst nicht alles. Es sollte sich leider schon bald herausstellen, dass Präsident Trump noch viel grausamere Maßnahmen geplant hatte, um seine fremdenfeindlichen Wähler zufriedenzustellen.
Blink Nummer 8. Herzlichkeit statt Hass.
Erinnerst du dich an die Ereignisse im Jahr 2015 in Deutschland? Züge voller Geflüchteter kamen am Münchner Hauptbahnhof an, wo sie mit Refugees Welcome-Schildern, Umarmungen und Keksen begrüßt wurden. Ein Jahr zuvor, 2014, war in den USA genau das Gegenteil passiert. Mehrere Busse mit insgesamt 140 Kindern und ihren Familien aus Zentralamerika kamen im kalifornischen Murrieta an. Die Bewohner der Stadt blockierten die Straße und beschimpften die Familien. Auf ihren Schildern stand: Ihr seid nicht willkommen und keiner will euch. Nicht nur Kamala Harris war geschockt und traurig darüber, wie viel Hass und Missgunst in der US-amerikanischen Gesellschaft schwelten. In der Zeit, als sie im Senat saß, kamen besonders viele Menschen auf der Suche nach Asyl in die USA. Vor allem in den Ländern des sogenannten nördlichen Dreiecks Mittelamerikas, El Salvador, Guatemala, Honduras, sorgten politische Konflikte, Kriminalität und Armut dafür, dass sich viele verzweifelte Familien auf den Weg nach Norden machten. Trump und seine Administration versuchten alles, um diesen Leuten ihr Recht auf Asyl zu nehmen. Und der Kongress beschloss, dass über Asylanträge innerhalb von 2 Wochen entschieden werden musste. Kamala Harris wusste, dass diese Frist viel zu kurz war. Es gab zum Beispiel nicht genug Anwälte, um so viele Fälle in so kurzer Zeit zu bearbeiten. Doch ohne anwaltliche Unterstützung sind die meisten Asylanträge in den USA chancenlos. Also verbrachte Kamala Harris Stunden am Telefon, rief zahllose Kanzleien an und überredete sie, Gratisanwälte für die Ausnahmesituation zur Verfügung zu stellen. Eine der umstrittensten Maßnahmen von Trump ging auch in Europa durch die Presse. Er ließ an der Grenze geflüchtete Kinder von ihren Familien trennen. Diese völlig unnötige Grausamkeit schockierte Kamala Harris zutiefst. Und sie setzte sich an die Spitze der Kritiker von Trumps Politik. Bei Anhörungen im Senat nahm sie die Befürworter der Maßnahme hart ins Kreuzverhör. Außerdem versuchte sie, in den Medien Aufmerksamkeit für die schrecklichen Bedingungen in den Geflüchtetenlagern zu erzeugen, immer in der Hoffnung, dass die öffentliche Empörung ausreichen würde, um diese Ungerechtigkeit zu beenden. 2018 war es soweit. Die Trennung von Familien an der Grenze wurde abgeschafft. Das war nicht nur Kamala Harris Verdienst, aber sie hatte ganz eindeutig dazu beigetragen.
Blink Nummer 9. Gesundheit für alle.
Springen wir ein paar Jahre zurück. An einem Abend im Jahr 2008 waren Kamala und ihre Schwester Maya mit ihrer Mutter Shamala zum Essen verabredet. Shamala erschien schick gekleidet und mit einem neuen Haarschnitt. Da hatten die beiden Schwestern schon so eine ungute Vorahnung, dass es wichtige Neuigkeiten gab. Und tatsächlich, ihre geliebte Mutter eröffnete ihnen, dass sie Darmkrebs hatte. Die Erkrankung und ihr Tod wenige Monate später waren für Kamala und Maya eine Tragödie. Für Kamala hatten diese Erlebnisse aber auch noch eine andere Folge. Ihr wurde mit aller Härte klar, wie teuer und kaputt das US-amerikanische Gesundheitssystem war. Zuerst einmal ist das System ungerecht. 2016 ergab zum Beispiel eine Studie, dass reiche Menschen in den USA durchschnittlich 10 Jahre länger leben als Arme. Das bedeutet, Armut ist in den USA ein größeres Gesundheitsrisiko, als sein Leben lang zu rauchen. Außerdem sind medizinische Behandlungen in den USA unglaublich teuer. Tatsächlich sind gesundheitliche Probleme der häufigste Grund, warum Menschen in die Privatinsolvenz geraten. Doch trotz der Kosten sind die Behandlungen schlecht. Die USA sind zum Beispiel eines von nur 13 Ländern weltweit, in denen die Müttersterblichkeitsrate in den letzten 25 Jahren angestiegen ist. Aber wenn die Behandlungen so teuer sind und gleichzeitig von so schlechter Qualität, wo geht dann das ganze Geld hin? Nun, es verschwindet im Profit von privat geführten Kliniken und Pharmaunternehmen. Das ist der Grund, warum Kamala Harris das US-Gesundheitssystem von Grund auf neu gestalten will.
Healthcare should be a right for everyone in this country and not a privilege for the few. We need to have a system where we're being smart, where we're maximizing our ability to ensure that every American has access to healthcare.
Sie möchte, dass Gesundheit kein Luxus, sondern ein Grundrecht ist. Welche Behandlung jemand bekommt, sollte nicht davon abhängen, was er bezahlt, sondern davon, was er braucht. Im Prinzip stellt sie sich ein System vor, wie das der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland. Alle zahlen in eine gemeinsame Kasse ein. Wer mehr verdient, zahlt mehr. Und wer mehr Behandlungen braucht, bekommt mehr Geld aus diesem Topf. Im Gegensatz zu Deutschland würde sie das aber nicht über Krankenkassenbeiträge finanzieren, sondern direkt über Steuern. Die zweite große Änderung, die Kamala Harris am Gesundheitssystem vornehmen möchte, betrifft die Forschung. Ihrer Meinung nach sind die Pharmaunternehmen zu sehr auf Profit ausgerichtet, um viel Geld für die Entwicklung neuer Medikamente und Behandlungen auszugeben. Deswegen möchte sie, dass staatliche Stellen wie die National Institutes of Health finanziell besser ausgestattet werden. So kristallisierten sich die Migrations- und die Gesundheitspolitik schon bald als zwei Schwerpunkte ihrer Arbeit im Senat heraus. Im nächsten Link sehen wir uns ihren dritten Schwerpunkt an.
Blink Nummer 10. United we stand, divided we fall.
Soziale Gerechtigkeit war seit Jahrzehnten Kamala Harris Herzensthema. Schon kurz nach ihrem Einzug in den Senat sollte sie noch eine ganz andere Sichtweise auf die Frage der gesellschaftlichen Solidarität bekommen, und zwar aus einer unvermuteten Richtung. Senatoren sind in verschiedenen Sonderausschüssen aktiv. Die Posten in diesen Ausschüssen sind begehrt, weil sie den Senatoren Öffentlichkeit und Bekanntheit verschaffen und sie dadurch mehr Spenden für ihre Wahlkämpfe einnehmen können. Als Kamala in den Senat eintrat, erfuhr sie, dass ein Sitz im Geheimdienstausschuss frei war. Kein Senator wollte diesen Sitz, weil geheimdienstliche Fragen nun einmal geheim sind und die Mitglieder eben nicht ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücken. Kamala Harris sagte trotzdem zu. Sie war neugierig und wollte erfahren, was sich hinter den Kulissen der Politik abspielt. Kurz darauf veröffentlichte der Ausschuss einen skandalösen Bericht. Er beschäftigte sich mit der Frage, wie Russland die Wahl zum US-Präsidenten im Jahr 2016 beeinflusst hatte. Die Ergebnisse waren schockierend und der Ausschuss für Geheimdienstangelegenheiten geriet plötzlich doch ins Scheinwerferlicht. Was stand in dem Bericht? Der Ausschuss legte dar, dass Russland eine riesige Online-Attacke gegen die USA durchgeführt hatte. Ganze Trollfabriken waren 2016 damit beschäftigt, Fake News in den sozialen Medien zu verbreiten. Diese Videos, Bilder und Texte sollten Trump in ein gutes Licht rücken und seine Gegenkandidatin Hillary Clinton diskreditieren. Unter anderem wurde behauptet, dass Clinton eigentlich Satan sei oder dass sie einen geheimen Kinderpornoring, der von einer Pizzeria aus betrieben wurde, angehörte. Diese Verschwörungserzählung ist heute auch als Pizzagate bekannt. Kamala Harris' Schlussfolgerung brachte sie wieder zurück zu ihrem eigentlichen Thema. Diese Fake News waren erfolgreich. Sie wurden millionenfach geklickt, geteilt und kommentiert und spielten mit rassistischen und diskriminierenden Vorurteilen, die die Gesellschaft spalten. Im Umkehrschluss hieß das, solange die US-Amerikaner missgünstig auf ihre eigenen Landsleute blicken, sind sie leichte Opfer für solche Angriffe aus dem Ausland. Deshalb lautet Kamalas Motto: Nur wenn in der US-Gesellschaft neue Solidarität wächst, hat sie eine Chance zu bestehen.
We must build a coalition to fight for our collective civil rights and civil liberties. And we cannot be deterred. Now is the time to band together, to march in the streets and lift up our voices in unison.
Das waren unsere Blinks zur Autobiografie von Kamala Harris. Was für eine Karriere, oder? Die Tochter zweier Immigranten hat es bis ins Weiße Haus geschafft. Mit Unbeirrbarkeit und einem fast schon starrköpfigen Gerechtigkeitssinn. Kamala Harris ist eine warmherzige Frau, die wie eine Löwin für die Rechte von benachteiligten Menschen kämpft. Sie ist aber auch stolz und unnachgiebig. Jemand, dem man nicht in die Quere kommen möchte. Wir finden, das ist eine spannende Mischung. Vielleicht zeigt uns das Leben von Kamala Harris eine interessante Eigenschaft heutiger Gesellschaften. Wer es bis ganz nach oben schaffen will, muss hart sein und die Ellenbogen ausfahren. Und anders als Harris geht vielen auf diesem steinigen Weg das Mitgefühl verloren, sodass am Ende hauptsächlich Egoisten an der Macht sind. Was denkst du? Ist es so oder ganz anders? Mit dieser Frage verabschieden wir uns aus unseren Kamala Harris Blinks. Viel Freude beim Nachdenken und bis bald.